Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Mit Katrin Heise am Mikrofon. Schönen guten Morgen wünsche ich. Die Schriftstellerin Karen Duwe ist heute zu Gast. Und darüber freue ich mich sehr. Ich grüße Sie. Herzlich willkommen.
Guten Morgen, Frau Heise.
Neben produktiver Autorentätigkeit, also sehr produktiver Autorentätigkeit, mit Ergebnissen wie Regenroman, Taxi, Anständig Essen oder im vergangenen Jahr gerade Fräulein Nettes Kurzer Sommer, schaffen Sie es, Karen Duwe, ja auch noch, wenn ich jetzt niemanden vergesse, sonst müssen Sie mir helfen, Esel, Pferde, Hund, Katzen und Kaninchen zu versorgen.
Ja, die Goldfische müssen ja im Winter nicht versorgt werden, deswegen stimmt das alles so.
Stimmt die Aufzählung. Was muss erledigt werden, bevor Sie morgens den Hof verlassen können?
Das wollen Sie nicht wirklich wissen. Ich habe einen sehr kranken, inkontinenten, dementen Hund und das ist eine unappetitliche Angelegenheit. Aber der muss gefüttert werden. Der muss auch ganz schnell als allererstes raus, wenn er draußen ist, muss er sofort seine erste Tablette kriegen. Dann renne ich weiter, den Esel, der in der Nacht auf Diät ist, aus dem Stall zu lassen. Der kriegt dann auch gleich wieder Wasser neu. Dann renne ich zurück. Die Katze schreit mich inzwischen an, wo das Futter bleibt. Aber zack, zack, die kriegt dann das mit ihrem Spezialschmerzmittel gegen Arthrose. Und irgendwann bin ich dann auch schon dabei, mich vernünftig anzuziehen.
Ist das noch Vergnügen oder eher Pflicht? Also die Tiere sind krank. Das sind jetzt Tiere, die bei Ihnen auch krank sein dürfen bis zum Schluss.
Naja, in guten wie in schlechten Zeiten. Die waren nicht von Anfang an krank, aber ich hatte sehr viel Pech. Also alle Tiere, die ich je hatte, seien es Hühner mit Hühnertuberkulose, einer längst ausgestorbenen Krankheit. Im letzten Jahr 7 Kaninchen mit Myxomatose.
Was ist das?
Das ist eine fürchterliche Pockenkrankheit, wie Pocken bei Menschen, die mal absichtlich eingeschleppt worden ist, um die Kaninchen zu dezimieren und die nun immer wieder in Schwellen auftaucht. Und das ist wirklich sehr aufwendig. Also auch ein großes Leiden dann, bis die da durch waren. Und das ist eine fürchterliche Aufgabe, nach der ich mich nicht reiße. Es passiert so oft, dass meine Freunde schon behaupten, ich hätte das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom. Aber ich schwöre, ich hätte lieber gesunde Tiere.
Die Schriftstellerin Karen Duwe ist Trägerin des Karl-Amerie Literaturpreises 2019. Der wird Ihnen im April überreicht. Amerie war Kritiker von Kirche und Gesellschaft, setzte sich für eine friedliche, ökologisch vernünftig gestaltete Welt ein. So fasst die Jury das zusammen. So kritische Begleitung der Gesellschaft und ökologisches Bewusstsein. Den Preis nehmen Sie gerne an, oder?
Ja, sowieso. Natürlich nehme ich den sehr gern an. Und in diesem Fall passt das auch ganz gut.
Also Sie können sich damit ganz gut da wiederfinden. Also das Ökologische haben wir ja eben schon auch angesprochen.
Ja, aber wen berührt das nicht im Moment? Das ist ja
vielleicht
jetzt
ein bisschen großräumig. Ne?
Ja, es ist, ist gerade eine Zeit, in der alle merken, dass Klimawandel wohl doch stattfindet und möglicherweise wohl doch menschengemacht ist und dass es jetzt irgendwie ganz, ganz dringend ist und wir kriegen es alle nicht auf die Reihe und die Welt geht unter, während wir dabei zugucken. Und das ist, glaube ich, einfach ein Thema, das auch irgendwie immer dringender wird. Das ist ja nicht so, dass man als Schriftsteller gerne sich damit auseinandersetzt und den moralischen Zeigefinger hochhebt. Man hat man ja immer in so einer komischen, moralisierenden Position, ist man, da kann man nicht so richtig punkten und gewinnen damit. Das ist irgendwie uncool, was man da machen muss, aber ich finde mal, ich komme da nicht drum herum, es regt mich einfach zu sehr auf.
Ja, und das hat ja auch in Ihrem Werk zugenommen. Also wie Sie sagen, die Themen werden dringender und werden deswegen mehr auch behandelt. Sie setzen sich mit gesellschaftlichen Phänomenen auseinander und haben, das ist ja auch auffällig in Ihren Büchern, sich mit Selbsterlebten und Ausprobierten sehr stark auseinandergesetzt. Ihr letzter Roman, Fräulein Nettes Kurzer Sommer, scheint mir wieder so ein bisschen rauszufallen. Das ist ein ganz anderes Buch. Wir befinden uns im Sommer 1820 im Leben von Annette von Droste-Hülshoff. Was hat Sie daran gereizt, an diesem?
Ja, erstmal, dass es etwas ganz anderes ist, dass ich nicht wieder damit zu tun haben wollte, wie schrecklich die Welt gerade ist. Aber wie das so ist, 1820 war es auch nicht so toll. Also ursprünglich war die Idee, dass ich diese Liebesgeschichte von der Annette von Droste-Hülshoff, dass ich darüber schreiben wollte. Es ging mir nicht um die Person, es ging mir auch nicht um die Zeit. Die fand ich eher unattraktiv, schon von der Mode her, in der alle wie Knetklumpen aussehen, die diese komische Empire-Kleidung tragen müssen, die direkt unterm Busen geschnürt wird. Und ich bin darauf gekommen, als ich ein Buch gelesen habe, in dem das so nebenbei erwähnt wurde, dass Annette von Droste-Hülshoff in ihrer Jugend eben eine Geschichte mit zwei Männern gleichzeitig gehabt haben soll. Wie passt das zusammen, dieses konservative Adelsfräulein, das da auf der Wasserburg stickend sitzt und ab und zu ein Gedicht hinlegt? Ich wusste eben auch gar nicht viel von ihr. Und dann habe ich so ein bisschen nachgeforscht und bin sofort, wie so viele bei der Annette von Droste, so ein bisschen angefixt worden, dass ich da gar nicht mehr von lassen könnte. Was das genau ist, wie dieses Phänomen zustande kommt, dass man sich dann da reinsteigert und Monate, Jahre lang sich nur damit beschäftigen will, ich habe das Rätsel selbst nicht gelöst.
Weil Sie haben das eben so nett gesagt, so, da habe ich ein bisschen geforscht. Ich glaube, Sie haben ziemlich viel geforscht. Sie haben sehr viele Briefe, Tagebücher. Sie haben ja ein Zeitkolorit entworfen, wo man sich selber so eintaucht in diesen Kosmos, wo man quasi in den Kutschen mitfährt, in den rumpelnden oder in diesen stickigen Studentenkaschemmen mit dabei zu sein scheint. Und es begegnen uns so viele Bekannte, die Gebrüder Grimm.
Ja, Heinrich Heine, Clemens von Brentano kommt zumindest indirekt doch darin vor.
Da mussten Sie doch dann sehr genau forschen oder haben Sie sich da sehr viel künstlerische Freiheit genommen?
Nein, das ist ja das Merkwürdige, dass man dort so viel findet, dass eigentlich alles selbst erfinden immer so ein kleines Verbrechen dagegen ist. Ich hatte gehofft, dass ich so ein paar äußere Stellen finde, dass ich sage, so, da ist das passiert, da ist das passiert. Und was dazwischen war, da kann ich mich dann frei entfalten und selbst was entwerfen. Aber es gab so viele Briefe und Tagebücher zu finden, dass ich merkte, nee, das ist eigentlich schon fast erzählt, wenn man das nur alles zusammenträgt. Also meine Arbeit bestand weniger darin, jetzt wirklich was zu erforschen und neu zu entdecken, als das, was andere schon erforscht haben, zusammenzutragen. Aber da gab es unendlich viel. Und da habe ich dann nachher ein Zimmer gehabt, das aussah wie das eines...
Wie das bei den Grimms vielleicht.
Ja, die Grimms hatten, glaube ich, nicht so viel Tesafilm und Heftzwecken und solche Sachen. Und die waren auch sehr ordentlich. Die haben alles auf ihrem Schreibtisch immer gemacht. Und bei mir war das so, dass ich wirklich viele Sachen an die Wand gepinnt habe, um überhaupt Ordnung reinzukriegen. Mhm. Wer ist mit wem verwandt? Wer hat wann wen getroffen? Und wer war wann wo und kann überhaupt nur was gemacht haben? Und dann habe ich so ein bisschen den Ehrgeiz gekriegt, das so, ja, so historisch genau wie irgend möglich zu machen. Immer wenn ich was erfunden habe, hatte ich schon fast ein schlechtes Gewissen, obwohl natürlich Roman dick vorne drauf steht. Aber es ist eben auch wirklich sehr viel so gewesen, wie es denn war.
Also tatsächlich so ein bisschen der Detektiv in Ihnen oder die Detektivin in Ihnen erwacht und gleichzeitig aber auch von der Atmosphäre so angezogen. Haben Sie denn rausgekriegt, wie das zusammenpasst, dieses Fräulein, dieses stickende, dichtende und gleichzeitig zwei Männer
ja, natürlich,
unglücklich machen und sich unglücklich machen?
Das war eben ein Irrtum von mir zu denken, dass da so ein stickendes Fräulein sitzt. Und es war ein
Sie haben sehr, das Selbstbewusstsein entdeckt.
Ja, ein sehr lebendiges, junges Mädchen, die da genau die gleichen Probleme hatte wie junge Frauen, die das auch heute haben, die sich verliebt hat, die sich gerne so ein bisschen präsentieren wollte, die ganz viel Energie hatte und in ganz vielen Sachen eben auch so furchtbar ausgebremst wurde. Also ich merkte, das ist nicht so weit weg von mir, wie ich bisher immer gedacht hatte. Und sie ist nicht so langweilig, sondern die ist sehr humorvoll. Die kann wirklich toll schreiben. Und sie hat dann ein ganz, ja, ganz aufregendes Jugendleben gehabt, bis eben zu diesem Moment, wo die furchtbar gedeckelt worden ist, wo ihr wirklich übel mitgespielt worden ist, wo die ganze Familie sich gegen sie gestellt hat, wegen einer Liebschaft oder wegen zwei Liebschaften, das war ja das Schlimme daran, wo jeder heute die Schultern zucken würde und sagen, ja, passiert mal, ne? Was soll's.
Und sie hat ja auch die ganze Zeit währenddessen schon ein schlechtes Gewissen gehabt. Also sie hat das ja eigentlich.
Ja, diese Schuldgefühle, das hat mich eben auch daran erinnert, an mich selber, dass man sich so ganz schnell Schuldgefühle einreden lässt für irgendwas und dann die Verantwortung dafür übernimmt. Frauen nehmen ja immer gerne die Verantwortung, wenn irgendwo eine Situation schief geht und denken, ah, hätte ich das jetzt sagen müssen, jetzt gibt es wieder Streit. Und das darf man ruhig mal öfter machen.
Sie hat ja sogar, ich glaube, nur heimlich Kritik an dem einzigen Menschen und dessen Gedichten geübt. Die hat jeder für super gehalten, Heinrich Straube. Und der fand sie super. Und sie hat gedacht, so gut sind dessen Gedichte aber nicht.
Ja, aber das ist natürlich auch ein Punkt, den ich ihr so ein bisschen in den Kopf und in den Mund gelegt habe. Ich vermute das ganz stark, aber ich kann das überhaupt nicht belegen.
Weil sie hat es ja für sich behalten.
Ja, sie hat es natürlich dann auch für sich behalten. Ich habe mir einfach angeguckt, was der geschrieben hat. Ich fand es nicht so doll. Allerdings war dann sein bester Freund oder einer seiner besten Freunde später auch Heinrich Heine, der das auch ganz toll fand und herausbringen wollte. Also in der Zeit hat er sicherlich ordentlich was auf die Beine gestellt, aber er war nicht wie die Annette von Droste-Hülshoff, die tatsächlich etwas gemacht hat, was über ihre Zeit hinaus Bedeutung hat und was eine neue Zeit einläuten kann.
Denn viele derjenigen, mit denen sie zu tun hatte, deren Gedichte und Literatur hat überhaupt nicht überdauert. Annette von Droste-Hülshoff dagegen, die kennen wir heute noch. Karin Duwe hier im Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Ich habe ihre Romane Macht von 2016 und Fräulein Nettes kurzer Sommer, über den wir ja eben geredet haben, parallel gelesen. Ich habe zum Teil gedacht, das kann nicht die gleiche Schriftstellerin sein, die ich hier lese, weil Macht so eine, also diese Dystopie so brutal, so widerlich zum Teil. Und Fräulein Nettes so fein und spitz formuliert. Wie empfinden Sie das selber, wenn Sie schreiben? Sind das so? Ich meine, da liegen ja, anders als bei mir, ich habe sie gleichzeitig gelesen, liegen da ja Jahre dazwischen, aber so vom Gefühl her.
Das ist ein ganz anderes Gefühl, das zu schreiben, weil ich natürlich auch jedes Mal in dieser Welt lebe, die ich da erschaffe. Und
Sie leben da wirklich, so hört man das nämlich auch raus.
Ja, ich lebe richtig in der Zeit und ich spreche dann auch anders, glaube ich, je nachdem, welches Buch ich gerade schreibe. Und das Erste, dieses Macht, das muntert einen auch nicht besonders auf, das zieht einen eher so ein bisschen runter. Aber in beiden ist es gleich, dass wenn ich das Gefühl habe, mir ist da jetzt was gelungen, ich habe das genau so gesagt, wie ich es machen wollte und es gibt nur diesen einen genau richtigen Ausdruck, dann freue ich mich beides mal, egal ob es um eine gruselige Vergewaltigung im Keller geht oder ob das irgendwas feinsinnig, romantisch, poetisch Verklärtes ist, wenn ich diesen einen Ausdruck gefunden habe. Bin ich total vergnügt und wenn ich mit mir ringe, dann geht es mir schlecht dabei. Aber diese Grundatmosphäre ist natürlich viel bitterer bei Macht. Da war so ein bisschen der Hintergrund, dass ich vorher eben das Buch Anständig Essen geschrieben hatte und versuchte Leuten etwas zu erklären, was sie auf keinen Fall hören wollen. Nämlich also, wie es diesen Tieren geht, die sie dann essen. Und da ich da immer so drauf achten musste, nett zu den Menschen zu sein und die dann oft so ignorant mir begegnet sind und ankamen mit, ja, aber ich muss Fleisch essen, ich habe Blutgruppe B, wir müssen Fleisch essen, dass ich dann immer nicht gesagt habe, du Blödmann, das ist total esoterischer Quatsch, was du da erzählst, reiß dich doch mal zusammen, sondern dass ich dann immer ganz ruhig gesagt habe, ja, wenn sie denken, sie müssen das essen, dann tun sie das, aber vielleicht nicht jeden Tag und nicht morgens, mittags, abends.
Da hatte sich was aufgestaut.
Da hatte sich richtig was aufgestaut, als ich dann auch so merkte, dass auch so viele Sachen von den Menschen, die wirklich was geändert haben, die sich Mühe gegeben haben, dann so ins Leere liefen, wenn die eben, der Fleischkonsum ging ja immer runter in Deutschland. Und dann wurde halt mehr exportiert, da hat man eben in Afrika die Märkte kaputt gemacht, dass also diese Agrarindustrie das immer wieder ausgehebelt hat. Das hat mich so zornig und verzweifelt gemacht, dass ich irgendwie dachte, ich brauche jetzt auch nochmal ein Buch, in dem ich richtig hässlich sprechen kann und sehr wütend sprechen kann. Und vielleicht auch so, wie man es eigentlich, was man eigentlich nicht sagen darf. Und deswegen habe ich mir so eine Rollenprosa gesucht von jemandem, der eindeutig negativ besetzt ist, jemand, der seine Frau gefangen hält, aber der dann in dieser Rolle Dinge sagen kann, die ich teilweise ganz genauso meine, die ich aber manchmal eben auch nicht direkt öffentlich sagen würde, weil ich genau selber weiß, nee, so
dann
stimmt das
nicht. In die Diskussion. Und so stimmt es nicht. Okay, aber war das denn dann so eine kathartische Wirkung letztlich?
Nein, es ist nachher immer Kunst. Ich hatte mir das erhofft und gedacht, so, dann kommt mal was raus. Aber ich sitze ja nicht und wetter da am Schreibtisch vor mich hin, sondern ich ringe auch da um jeden Satz und versuche eben so eine Ignoranz in diese Sätze reinzukriegen, so was Übertriebenes und hebel das damit selber wieder aus. Diese psychologische Erleichterung kommt während des Schreibens nicht zustande, vielleicht ein bisschen hinterher, wenn man außerhalb von sich selbst noch einen Raum hat, wo solche fiesen Gedanken dann plötzlich auftauchen.
Wie meinen Sie das?
Na, solche, wenn man denkt, ach, ihr verdient es doch gar nicht besser, soll das hier doch alles untergehen, das ist eh so schrecklich. Das kann man nicht halten, wenn man dann plötzlich wieder in die Bahn kommt und dann in eine Schulklasse reinrennt und alle sind so süß und drollig. Aber ich denke, nein, natürlich soll die Welt nicht untergehen, wir müssen ja noch irgendwas machen. Aber ich kann diesen fiesen Gedanken mal so einen Platz außerhalb von mir selbst geben, wenn ich ein Buch habe, in dem in Rollenprosa ein Mensch vor sich hin wettert und die ganze Welt hasst.
Das Buch, was Sie noch angesprochen haben, Anständig Essen, das war ja ein Selbstversuch, wo Sie eben vom erstmal Bio-Essen, dann vegetarisch, dann vegan und dann auch frutarisch, also nur Früchte gegessen, die die Pflanzen bei der Ernte nicht verletzen Ne? So, das ist, glaube ich, das, was dahinter steht. Da hatte ich am Ende des Buches, sind Sie ja zu einem Ergebnis gekommen. Sie haben das alles ausprobiert und Sie haben für sich Ihr Leben verändert. So schreiben Sie es jedenfalls. Ja. Vielleicht erzählen Sie, wie leben Sie jetzt? Also Sie
bin immer noch Vegetarier und versuche Richtung vegan zu gehen. Wobei mir das überhaupt nicht wichtig ist. Also ich will jetzt nicht so eine Clubkarte Veganer haben. Bienenhonig hätte ich überhaupt kein Problem, das zu essen. Aber ich finde Milchprodukte essen ganz schlimm. Und das kriege ich immer noch nicht auf die Reihe. Da ist schon mal ein Stück Käse dabei. Bin Schokoladeesser. Also das haut nicht so richtig hin. Vegetarisch ziehe ich einigermaßen durch.
Ziehen Sie durch oder versuchen Sie auch, ich meine, wenn man so ein Buch schreibt, will man ja auch eben etwas erreichen, ein Nachdenken zumindest in der Umwelt.
Ja, ich hoffe, dass alle besten, natürlich bin ich da Missionarin, weil das ja auch nicht darum geht, auf Leute moralisierend einzuwirken und denen das Leben zu versauen, sondern es geht darum, dass wirklich Tiere auf barbarische Weise gequält werden, wie man sich das überhaupt nicht vorstellen möchte. Und dass da immer weitergemacht wird, ist es für mich einfach ein unhaltbarer Zustand, wie in dieser Gesellschaft mit Tieren umgegangen wird, mit der Umwelt umgegangen wird, mit Menschen umgegangen wird, wie einfach wenige alles haben wollen und sich ihren Spaß gönnen wollen auf Kosten anderer. Ich bin auch jemand, der wahnsinnig gern Auto fährt und auch schnell fährt, aber ich weiß, dass es einfach so nicht weitergeht.
Also stellen Sie sich jetzt ein.
Ja, ich versuche mich zusammenzureißen. Ich habe da keinen moralischen Anspruch, weiter im Affentempo über die Autobahn zu rasen, egal wie viel Spaß mir das macht. Aber ich weiß eben auch, dass das ein Verlust ist. Ich finde schon, dass man aus seelenhygienischen Gründen sich zusammenreißen muss. Ich glaube nicht, dass da man da noch das Steuer noch rumreißen kann, weil die müssten es ja jetzt, ne? Jetzt in diesem Moment müsste das richtig rumgerissen werden.
Weil das wollte ich gerade sagen, am Ende von Anständig Essen hat man das Gefühl, sie haben einen Weg für sich gefunden, also eben anständig mit Dingen umzugehen, was erstmal für Sie einigermaßen eine Zufriedenheit wiederherstellt. Aber die Verzweiflung hat überwogen über die Jahre, sodass dann eben die Verzweiflung über dieses, es geht weiter den Bach runter, dass ein Buch wie Macht dann sich da Bahn brechen musste.
Ja, es geht ja nicht darum, dass ich selber für mich im Reinen bin und mir auf die Schulter klopfen kann und sagen kann, Mensch, machst du das toll, sondern ich geht mir darum, dass ich das nicht aushalten kann, wie sehr Tiere gequält werden, wie sehr die leiden. Ich verstehe es nicht, wie Leute das hinnehmen können und wie man sich einfach drüber hinwegsetzen kann und sagen kann, ich verstehe es schon, ich weiß schon, wie sowas funktioniert, aber da ist so eine Grundboshaftigkeit drin.
Wünschen Sie sich mehr Vorschriften, mehr Verbote oder mehr Appelle?
Gesetze. Es soll nicht an dem Konsumenten liegen, dass der im Supermarkt entscheiden muss, ob er an einem Verbrechen teilnehmen will oder nicht, sondern es dürfen diese verbrecherisch hergestellten Produkte gar nicht mehr in den Laden kommen. Das ist nicht Sache des einzelnen Bürgers. Der Bürger kauft auch Sachen aus Kinderarbeit oder aus Textilindustrien, wo die Leute bis aufs Blut gequält werden. Die Leute kaufen alles, wenn es billig ist. Sondern man muss wirklich sagen, hier, wir sorgen dafür, dass ihr keine Verbrechen begeht.
Der Lebensweg der Schriftstellerin Karen Duwe spiegelt sich in einigen Romanen wieder, glaubt man jedenfalls. Man soll das ja eigentlich nicht machen, aber in ihrem Fall hat man immer den Eindruck, Werk und Leben passt an einigen Stellen ziemlich gut überein. Dieser Vergleich, nervt er Sie?
Nein, überhaupt nicht. Und das stimmt auch für ganz viele andere Schriftsteller, für die meisten würde ich fast sagen. Und ich wundere mich auch immer, wie die Zuhörer oder die Journalisten das immer sofort glauben, wenn man sagt, nein, hat mit mir nichts zu tun. Ist aber einfach eine Möglichkeit, sich daraus zu winden.
Also dann können wir so Roman für Roman quasi abgehen, die 60er, 70er Jahre. Da sind Sie aufgewachsen in der Nähe von Hamburg. Beschreiben Sie mal einen Unterschied zwischen Vorort und Landleben.
Ach, ein Freund von mir, der vom Land kam, sagte immer, Vorort wäre noch schlimmer. Landleben bedeutet ja, dass man ganz weit draußen ist und richtig erstmal rein muss in die Stadt. Und im Vorort gibt es dann immer sowas wie eine Vorstadtdisco. Da wird so eine Kleinversion vom Großstadtleben einem geliefert. Und muss man aufpassen, dass man sich damit nicht begnügt, beziehungsweise manchmal ist das ja auch ganz schön, sich damit zu begnügen.
Dieses Kein Liebeslied ist eigentlich so Ihre Jugend in der Vorstadt, beziehungsweise ja. Da kriegt man eine ganze Menge von mit.
Ja, hat sehr große Überschneidungen und nur wenn mein Leben zu langweilig ist, dann peppe ich es natürlich ein bisschen auf mit Ereignissen, die nicht stattgefunden haben.
Wann kam denn eigentlich das Schreiben in Ihr Leben? War Deutsch Lieblingsfach oder ist das
ja. Ich habe immer gerne Sachen geschrieben, auch so in der Schule schon, hatte aber nie die konkrete Vorstellung, ich will Schriftstellerin werden, sondern einfach so eine Diffuses von, irgendwas malen, Schauspieler, Topmodel, was einem so mit 17 Jahren so im Kopf herumschwirrt. Also irgendwie besonders sein. Es ging nicht um die Sache selbst, sondern, glaube ich, irgendwie zeigen, was man kann, sich beweisen, etwas herstellen, seinem Leben einen Sinn geben, ohne das selbst formulieren zu können. Und das geht dann irgendwie nachher alles so eins nach dem anderen, fällt dann einem so vor die Bäume wie verfaultes Obst. Dann ist man zu alt, um noch bei Olympia teilzunehmen. Dann ist man zu alt, um Topmodel zu werden. Und was zum Schluss immer noch übrig bleibt, ist Schreiben. Also als Schriftstellerin kann man auch mit 60 Jahren noch anfangen.
Direkt nach dem Abi sind Sie jetzt nicht in diese Richtung gegangen. Da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass Sie sich da, ja, entweder hatten Sie keine Idee, wie Sie jetzt nach der Schule weitermachen, oder Sie haben sich nichts zugetraut.
Ja, ich war schon ein bisschen komisch, also schon ein bisschen special. Ich wusste auch nicht, wie ich mich bei der Uni einschreiben sollte und hatte keine Lust, jemanden zu fragen und war mit mir selber so uneins. Ich war eigentlich gar nicht arbeitsfähig und gar nicht entscheidungsfähig und habe dann immer in irgendwelchen Fabriken gesessen und
also das genommen,
Akkord
was quasi
gearbeitet, ja.
Schnell.
Ja, einfach schnell jetzt eine Lösung bis zum nächsten Tag und dieses irgendwie soll ich sein ganzes Leben jetzt planen und einrichten, damit war ich völlig überfordert. Und dann habe ich nachher das gemacht, was mein Vater mir hingelegt hat, weil der damals eben noch für mich ja bezahlt hat, Wohnung, Ernährung und so weiter. Und dann hatte ich ein schlechtes Gewissen, dachte, ich muss jetzt irgendwas machen, das geht nicht. Und was mich da so ein bisschen rausgeholt hat, war, als ich angefangen habe, Taxi zu fahren. Also ich bin ja erst in diese Finanzamtsschule gegangen.
Das war die Idee Ihres Vaters?
Das war die Idee meines Vaters, das war der Tod, den er sich für mich ausgedacht hatte.
Haben Sie ihm das auch so gesagt?
Nein. Das habe ich ihm nicht so gesagt. Wir haben da, glaube ich, auch gar nicht viel drüber gesprochen, sondern er hat nur so diese Anzeige ausgeschnitten und mir auf den Tisch gelegt. Und dann bin ich da tatsächlich hingegangen, weil das einfach irgendwie eine Möglichkeit war, irgendeine Tür, die sich da ein bisschen geöffnet hat in einem großen, leeren, hallenden Raum, in dem ich mich auch furchtbar unwohl gefühlt habe. Und dann habe ich gemerkt, nee, das geht überhaupt nicht. Ich bin da ein halbes Jahr gewesen. Und muss aber auch zugeben, das war jetzt keine Entscheidung. Nein, das kann ich nicht, das will ich nicht, sondern ich bin mit Pauken und Trompeten durch die erste Prüfung gefallen. Ich war nicht in der Lage, da irgendwie zuzuhören, irgendwas verstehen zu können. Man hätte mir das Bilanzsteuerrecht genauso gut in Sanskrit erzählen können. Da kam nicht viel an. Und dann habe ich mich irgendwann einfach so verdrückt, klammheimlich, ohne mit meinen Eltern das irgendwie auszudiskutieren.
Und dann wahrscheinlich, weil es auch so einfach war, sind Sie Taxi gefahren. Also so einfach, weil man da so schnell reinrutschen konnte.
Das ist nicht einfach. Das ist eine total schwierige Prüfung, Taxifahren.
Stimmt, der Taxischein.
Das ist wie ein halbes Studium. Ja.
Da haben Sie dann aber die Entscheidung getroffen, das mache ich jetzt.
Ja, mir kam das, glaube ich,
Freiheit auf der
Straße. Ich glaube, das kam mir abenteuerlich vor. Das war in den 80er Jahren und da hatte das ein sehr gutes Image unter jungen Menschen als so die letzten Cowboys, so Asphalt-Cowboys, hat auch sehr viel davon. Das ist wie so ein Cowboy, der nur seinen Sattel hat und überall neu anfangen kann. Und wenn es ihm nicht passt auf der Ranch, nimmt er seinen Sattel wieder, geht zur nächsten rüber und arbeitet da weiter. Und so kann man eben auch beim Taxifahren, damals jedenfalls, wurden mehr gesucht, als fahren wollten. Und das bedeutete, dass man freie Auswahl hatte und auch so ein bisschen hofiert wurde von seinen, also in Maßen natürlich, ne, in der Taxifirma, von seinem Arbeitgeber, dass die eben das hinnehmen mussten, wenn man mal nicht gearbeitet hat. Also diese ganz starren Zwänge, der sich fast alle Menschen unterwerfen müssen und die ich nie verstanden habe, wieso das die Menschen alle aushalten. Wirklich jeden Tag, du musst jetzt hier sein und du musst jetzt das machen.
Wenn man wieder Buch und Leben übereinlegt, dann ist Taxi natürlich der Roman und dann später auch der Film. Kann man dann sich so einiges besser vorstellen, wie Sie es auch eben noch geschildert haben. Aber da schwingt ja dann auch mit, das kann es aber nicht gewesen sein. Und bei Ihnen war im Hintergrund immer noch diese Schreiblust. Oder konnten Sie der auch frönen und die Geschichten, die Sie im Taxi erlebten, abends gleich aufschreiben?
Wenig. Ich habe immer nur so Schriftsteller-Darsteller, glaube ich, gespielt. Ich wollte das machen und habe erzählt, dass ich das machen will, ohne tatsächlich viel zustande zu kriegen. Und ganz, ganz wenig. Deswegen hat es auch so unheimlich lange gedauert. Das ist aber auch eine erschöpfende Sache, dieses Taxifahren. Es saugt einen auch so emotional aus. Das Leben ist dann kein Roman mehr. Das Leben ist so eine Abfolge von Aphorismen im 10-Minuten-Takt. Ich habe mich abends ins Taxi gesetzt, jemanden gefahren. Das dauerte 10 Minuten, 20 Minuten vielleicht. Zack, dann stehe ich wieder woanders. Es kommt wieder jemand anders rein. Eine neue Geschichte beginnt in aller kürzester Zeit. Viel wiederholt sich. Man wird gut im Muster sehen. Man hat immer wieder die gleichen Momente. Man bedient jemanden, jemand ist unhöflich zu einem, jemand ist sehr nett. Also es sind immer wieder die gleichen Momente in Hunderten von Varianten. Und das Schreiben ist dann ganz, ganz schwierig gewesen, weil er einfach einen die Arbeit auch so im Kopf entleert hat. Es hat eher was Meditatives gehabt.
Und wie haben Sie den Absprung dann letztlich geschafft, von dem einen zum anderen?
Ja, also dass ich immer im Hinterkopf dachte, ich will, aber ich musste mich sehr, sehr zwingen. Und ich hatte so eine Konzentrationsschwierigkeit. Deswegen konnte ich also schon diese Sachen nicht lernen, da in dem Finanzamt. Und das Zweite war eben, dass ich mich ganz, ganz schwer auf irgendwas konzentrieren konnte und wusste eben damals nicht, dass das richtig ein kleines Defizit bei mir ist oder das auch beheben kann, medikamentös. Und damals musste ich also so vor mich hinarbeiten. Und das hat eben irre lange gedauert und war eine furchtbare Quälerei. Ich habe dann auch noch ganz ungeschickt immer eingeschickt bei Wettbewerben.
Also, Sie haben Ihre Versuche durchaus?
Ich habe durchaus mal versucht. Dann war aber ein Wettbewerb Kurzgeschichte. Und dann war das nicht so, dass das, was sowieso schon bei mir geschrieben hatte, was ich eigentlich schreiben wollte, dass ich das dann genommen und eingeschickt habe, sondern es gab einen Wettbewerb, dann gab es ein Thema dazu, dann setzte ich mich hin wie Hausaufgaben und wollte was dazu schreiben. Und das war natürlich dann immer so lala. Ne?
Da war es dann wieder weg, die Inspiration. So, ja.
Aber irgendwann hat es dann doch geklappt.
Darauf kommen wir gleich auf Regenroman hier. Das Werk, was Sie auf jeden Fall zu Anfang bekannt gemacht hat, Karen Duwe hier bei uns im Gespräch. Wir haben über die schwierigen Anfänge der Schriftstellerei schon gesprochen. Ich glaube, Regenroman war dann der Roman, wo Sie mit auf jeden Fall bekannt geworden sind. Wer hat Ihnen dazu verholfen?
Ach, das ist so ein bisschen Glück, wenn es dann einen Kritiker gibt, dem das besonders gut gefällt. Und wenn es dann noch ein paar dazukommen, wenn es nicht nur einer ist, ist das noch besser. Und bei mir war das, glaube ich, damals eben Volker Hage vom Spiegel, der plötzlich so einen Bericht gemacht hat über mehrere Schriftstellerinnen. Und da gab es dann gleich so eine Etikette, nämlich das deutsche Fräuleinwunder.
Fanden Sie das?
Wäre jetzt nicht ein Ausdruck gewesen, den ich mir selbst gesucht hätte. Aber da so viele Kollegen, so viele Männer sich so drüber aufgeregt haben, wie könnt ihr euch das gefallen lassen und so erbost waren, habe ich irgendwann gemerkt, nee, das ist vielleicht doch gut. Und ich finde es viel angenehmer, wenn jemand anders mir ein egal wie unpassendes Etikett drauf klebt, wenn es nicht gerade beleidigend ist natürlich, als wenn ich mir selbst eins geben würde und dann dafür einstehen muss. Also andere haben dann ja versucht, selber sich Etiketten zu geben, um sich zu vermarkten. Ist das, und da wie so eine Avant-Beraterin herumzulaufen und sich selbst zu vermarkten, finde ich sehr unangenehm. Und das andere war ungeheuer hilfreich. Ich bin dann halt, glaube ich, 2 Jahre damit herumgetingelt, immer zu sagen, nein, ich finde auch, das passt überhaupt nicht. Ich weiß nicht, warum der das benutzt hat, hat mir aber ungeheuer geholfen.
Und dann schreiben zu können, also dann plötzlich auch davon leben zu können, was hat das mit Ihrem Schreibfluss gemacht?
Ja, das ist eine märchenhafte Erfahrung.
Ja?
Man darf nicht damit rechnen. Ich kenne ja auch ganz viele, die mit mir zusammen versucht haben und die es immer noch versuchen oder aufgegeben haben und nicht mehr schreiben. Da gibt es viel mehr davon. Also man kann nicht damit rechnen, dass das, was man die ganze Zeit macht, irgendwann tatsächlich von jemandem gelesen hat. Und wenn es dann soweit ist, dann ist das wie bei den Brüdern Grimm. Also dass alle sagen, der Dummling, du schaffst das nie, mach doch was Vernünftiges. Und ich habe das nie als Belastung gefunden. Buch, das so ein bisschen läuft, ein bisschen erfolgreich ist, war ja kein Riesenbestseller. Aber das lief eben und ich hatte einen Fuß drin im Literaturbetrieb. Und ich habe das nicht als Belastung gefunden, sondern mir war klar, jetzt ist es leichter. Mhm. Du hast bereits einen Verlag, die wollen das nächste Buch machen, jetzt musst du nur noch machen.
Apropos, jetzt musst du nur noch machen. Sind die Themen denn da so auf Sie zugeflossen, das, worüber Sie schreiben wollten? Weil wir hatten es ja eben schon so quasi wie Hausaufgabe. Das klappt nicht zu einem bestimmten Thema, mach mal was. Sondern es muss ja aus Ihnen kommen. Und genremäßig haben Sie ja eigentlich alles ausprobiert, oder? Dieses autobiografische Schreiben. Sie haben Märchen, Sie haben Kinderbücher, Science-Fiction, Dystopie hatte ich schon, Sachbuch.
Ja, wenn das nicht alles auf einen einprasselt, dann weiß ich auch nicht, warum man dann schreiben will, wenn man nicht diese ganzen Ideen hat. Obwohl es mir ja am Anfang auch so ging, wenn ich ehrlich bin. Ich wollte dann einfach Schriftstellerin sein, wusste gar nicht, worüber ich schreiben will. Und jetzt ist es eher so, dass wie auf einem Flugplatz schwirren immer 5 bis 7 Ideen um meinen Kopf und warten darauf, dass ich die Landebahn freigebe, damit es dann auch losgehen kann. Und ich muss mich eher entscheiden und sagen, oh, jetzt das oder das. Und wenn ich das mache, dann kann ich das jetzt aber nicht machen. Also ich habe immer 5 Ideen und manchmal ist das so wie in diesem Jahr, dass ich dann irgendwie ein Pferdebuch machen wollte und plötzlich merke ich, oh, Juli C. kommt mit einem Pferdebuch raus und da gibt es noch ein Pferdebuch. Okay, das hat sich erledigt. Und dann gucke ich eben, was schwirrt dann noch so um meinen Kopf herum.
Was schwirrt denn da im Moment rum?
Die Nibelungen schwirren darum. Da schwirrt irgendwie noch wieder was sehr Persönliches, wo es wieder um mich geht. Und es schwirrt noch ein Drehbuch und es schwirrt etwas über meine Vorstadt-Disco, dass ich über die was machen möchte. Und noch 7 andere Sachen ungefähr. Na,
auf jeden Fall können wir noch viele Bücher erwarten. Hier im Gespräch ist Karen Duwe im Deutschlandfunk Kultur. Der Schriftsteller-Anfang war nicht einfach für Karen Duwe, aber seitdem hat es doch ziemlich gut geklappt und viele Ideen sind ja noch bei Ihnen. Und Sie haben gerade eben das Stichwort gesagt, Sie schreiben doch vielleicht wieder über ich. Wenn man so über ich schreibt und dann das Buch in die Kritik geht oder man auf Lesereise ist und man sich mit, ja, die Leute sich damit auseinandersetzen, wie ist das denn für Sie? Weil das betrifft Sie dann ja auch immer persönlich.
Ja, da muss man sich, das trifft einen immer persönlich. Auch wenn ich ein Lexikon geschrieben habe, wenn das jemand schlimm findet, trifft er mich damit im Mark. Aber da gewöhnt man sich ja auch ein bisschen dran. Und dieses Schreiben heißt ja erstmal schon, dass man über sich selbst zu Gericht sitzt. Mhm. Bin ich immer dann der Strengste. Und dann kommt noch was obendrauf, ein bisschen wie Zensuren bekommen, ne? Wie ein Schüler, wie ein ewiger Schüler. Jetzt hat man wieder das nächste Buch fertig und jetzt kommen die Zensuren. Aber da passe ich schon so ein bisschen auf, dass ich mich nicht zu sehr freue, wenn ich gelobt werde. Und dann muss ich auch nicht so furchtbar verzweifeln, wenn jemand sagt, das ist ja gar nichts, diese Frau kann nichts.
Das zum einen. Und dann haben Sie aber ja auch immer wieder Themen, die wirklich spalten. Also anständig essen hatten wir ja schon. Da geht es dann ja wahrscheinlich in den Diskussionen, auf den Lesungen auch ziemlich hoch her.
Das ist manchmal unangenehm. Also das ist auch von den Briefen, die man bekommt, in den Kritiken ist es manchmal sehr hässlich. Auch, dass jemand aufspringt und schreit, sie blöde Besserwisserin. Ich denke immer, das gehört dazu. Merke jetzt aber beim letzten Buch, wo so alle friedlich sind und sich freuen, dass es doch sehr viel einfacher und leichter ist, mit so einem Buch unterwegs zu sein. Und dann habe ich aber auch schon wieder das Gefühl, oder ist das jetzt zu sehr Dienstleistung am Bürgertum?
Wenn alle zufrieden sind, dann denken Sie, jetzt muss ich doch mal wieder ein bisschen sticheln.
Also so schlimm ist das nicht. Ich denke dann manchmal, ist das jetzt meine Aufgabe, jetzt einfach nur den Leuten das vorzusetzen, was sie haben wollen. Das ist es so ein bisschen, aber es hat ja nichts mit Besserwissern zu tun, sondern eigentlich diesen ewigen Zweifel, den man so ein bisschen braucht, um auch streng über das zu gucken, was man schreibt. Und nichts schlimmer, als wenn man immer sich selber so klasse findet und wenn alle zufrieden sind, dann auch noch glaubt, dass man so klasse ist, wie die anderen einen finden. Das ist, glaube ich, totales Gift für jemanden, wenn man schreibt. Da wird man eitel und suhlt sich in sich selbst und kann nachher auch keine Kritik mehr ab.
Karen Duwe, vielen Dank für den Besuch hier im Gespräch. Im April werden Sie für Ihr Werk den Karl-Marie-Preis bekommen, aber vorher sind Sie noch auf Lesereise. Nächsten Dienstag in Nartum, nächsten Mittwoch hier in Berlin im Ethnologischen Museum, Anfang März dann in Bonn und auf der Lit Cologne sind Sie, glaube ich, auch.
Ja.
Viel Vergnügen dabei.
Dankeschön.
Mit Büchern geht es auch gleich weiter nach den Nachrichten in der Lesart. Die hat dann Frank Mayer für Sie. Und morgen ist die Künstlerin Karin Sander unser Gast hier im Gespräch.